Vor der Predigt möchte ich gern noch beten. Himmlischer Vater, wir loben und preisen dich dafür, dass du ein lebendiger Gott bist. Wir danken dir ganz herzlich dafür, dass du uns dein Wort gegeben hast, wo die Wahrheit ist, wo wir unser Leben drauf bauen können, wo uns Ermutigung gibt und Wegweisung für unser Leben. Wir bitten dich, dass du uns jetzt auch die Herzen öffnest für das Verständnis von deinem Wort, dass wir es aufnehmen können und dann auch mit in den Alltag nehmen und beherzigen können. Amen. Am Anfang der Predigt möchte ich besonders auch diejenigen grüßen, die jetzt nicht da sein können, die aus Sicherheitsgründen wegen den kantonalen und bundesweiten Empfehlungen zu Hause geblieben sind und sich die Predigt auf dem Predigt-Download anhört. Wir grüßen euch auch ganz herzlich vom Live-Gottesdienst hier. Das Predigtthema von heute lautet, warum Jesus in Gleichnissen redet. Und der Predigttext dazu steht in Matthäus 13, die Verse 10 bis 17. Als Jesus hier auf der Erde war, da hat er die Leute ja sehr viel in Gleichnissen gelehrt. Und wir können uns fragen, ja, warum hat Jesus das getan? So eine menschliche Antwort, die aus dem Bauch schnell rauskommt, ist, ja, wenn man so Gleichnisse verwendet, das ist leichter verständlich. Aber als Jesus seinen Jüngern erklärt hat, warum er Gleichnisse verwendet, da hat Jesus ihnen eine andere Antwort gegeben. Und diese Antwort schauen wir nun miteinander an. Die steht in, wie schon gesagt, Matthäus 13, die Verse 10 bis 17. Diese Antwort, die ist eingebettet in ein Gleichnis, nämlich in das Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld. Da hat Jesus zuerst das Gleichnis erzählt, dann haben seine Jünger gefragt, warum erklärst du uns das im Gleichnis? Und dann danach hat Jesus ausgelegt, was dieses Gleichnis bedeutet. Da traten seine Jünger herzu und sprachen zu ihm, warum redest du in Gleichnissen mit ihnen? Er aber antwortete und sprach zu ihnen, weil es euch gegeben ist, die Geheimnisse des Reiches der Himmel zu verstehen. Jenen aber ist es nicht gegeben. Denn wer hat, dem wird gegeben werden, und er wird Überfluss haben. Wer aber nicht hat, von dem wird auch das genommen, was er hat. Darum rede ich in Gleichnissen zu ihnen, weil sie sehen und doch nicht sehen und hören und doch nicht hören und nicht verstehen. Und es wird an ihnen die Weissagung des Jesaja erfüllt, welche lautet, mit den Ohren werdet ihr hören und nicht verstehen und mit den Augen werdet ihr sehen und nicht erkennen. Denn das Herz dieses Volkes ist verstockt. Und mit den Ohren hören sie schwer, und ihre Augen haben sie verschlossen, dass sie nicht etwa mit den Augen sehen und mit den Ohren hören und mit dem Herzen verstehen und sich bekehren und ich sie heile. Aber glückselig sind eure Augen, dass sie sehen und eure Ohren, dass sie hören. Denn wahrlich, ich sage euch, viele Propheten und Gerechte haben zu sehen begehrt, was ihr seht, und haben es nicht gesehen, und zu hören, was ihr hört, und haben es nicht gehört. Wenn wir allein diesen Bibelabschnitt isoliert betrachten, da kann uns das eigentlich schockieren. Wir können denken, wie kann Jesus so etwas sagen? Das ist doch voll fies. Ist das etwa gerecht, wenn die einen die Botschaft von Jesus verstehen dürfen und die anderen, die dürfen die Botschaft von Jesus nicht verstehen? Wie kann Jesus nur sagen, was wir hier gelesen haben? Euch ist es gegeben, die Geheimnisse des Reiches der Himmel zu verstehen, jenen aber ist es nicht gegeben. Und dann in den Versen 14 und 15. Und es wird an ihnen die Weissagung des Jesaja erfüllt, welche lautet, Mit den Ohren werdet ihr hören und nicht verstehen, und mit den Augen werdet ihr sehen und nicht erkennen. Denn das Herz dieses Volkes ist verstockt, und mit den Ohren hören sie schwer, und ihre Augen haben sie verschlossen, dass sie nicht etwa mit den Augen sehen und mit den Ohren hören und mit dem Herzen verstehen und sich bekehren und ich sie heile. Ist Gott etwa willkürlich in dem, wen er seine Botschaft verstehen lässt und wen nicht? Es ist ganz wichtig, dass wir den Zusammenhang anschauen, wo Jesus das gesagt hat, weil sonst können wir sehr schnell falsche Schlüsse ziehen. Und das wäre nicht gut. Der Zusammenhang ist folgender: in Kapitel 12, also im Kapitel vorne dran, da waren Pharisäer und Schriftgelehrte bei Jesus. Und was war genau da passiert? Die Pharisäer und Schriftgelehrte, die haben Jesus ganz offensichtlich abgelehnt. Eigentlich hätten sie erkennen müssen, dass Jesus der Messias ist, der von Gott versprochene Retter. Denn niemand sonst konnte diese Wunder tun, wo Jesus gemacht hat. Jesus hat ja Wunder getan, die prophetisch vorhergesagt waren. In Jesaja 35, die Verse 5 und 6, da hat ja Jesaja vorhergesagt, dass der Messias Blinden das Augenlicht geben wird, dass Lahme gehen werden, dass Taube hören werden und so weiter. Und genau das ist ja alles geschehen durch die Hand von Jesus Christus. Die Pharisäer und Schriftgelehrten hätten aufgrund von der Schrift und aufgrund von dem, was sie gesehen haben, sehen müssen, Jesus ist der Messias. Und dann hat Jesus Dämonen ausgetrieben. Und was haben die Pharisäer und Schriftgelehrten gesagt? Die haben gesagt, Jesus treibt die Dämonen mit dem obersten Dämon aus. Also sie haben sich völlig verstockt. Sie wollten das nicht wahrhaben, was sie eigentlich mit ihren Augen gesehen haben. Und in dem Zusammenhang lehrt dann Jesus auch, es gibt die Sünde gegen den Heiligen Geist. Und das ist genau auf so eine Situation zu beziehen. Wenn man ganz genau weiß, Jesus Christus ist der Messias, der von Gott versprochene Retter, und man anerkennt Jesus nicht, sondern lehnt ihn offensichtlich ab, das ist die Sünde gegen den Heiligen Geist, dass man Jesus trotz besseren Wissens ablehnt. Genau das haben die Pharisäer und Schriftgelehrten getan, und das hatte für sie auch Konsequenzen. Das hatte zur Konsequenz, dass Jesus in der Öffentlichkeit nun nur noch in Gleichnissen über das Reich Gottes lehrte. Und dadurch, dass Jesus nur noch in Gleichnissen lehrte, war das für alle, für nicht mehr alle verständlich. Seinen Jüngern hat er ja die Gleichnisse dann auch ausgelegt. Aber in der Öffentlichkeit war für nicht mehr alle Leute verständlich, was Jesus über das Reich Gottes lehrte. Es ist eine ganz ernste Angelegenheit. Wenn man weiß, Jesus Christus ist der Messias, eigentlich wäre es nur richtig, an ihn zu glauben, aber man tut es nicht. Man lehnt Jesus ab, man nimmt ihn nicht als Retter und Herrn in sein Leben auf. Irgendwann kann dann der Tag kommen, wo Jesus dann auch von seiner Seite wie den Riegel schiebt und sagt, und ihr habt nicht gewollt. Ich weiß nicht, ob es vielleicht Leute hier heute Morgen im Gottesdienst gibt, die genau wissen, eigentlich weiß ich ja, dass Jesus der Retter ist. Aber ich habe ihn noch nicht in mein Leben aufgenommen. Ich habe ihn noch nicht als Retter und Herrn anerkannt. Dann möchte ich dich bitten, tu das. Nimm Jesus im Glauben als deinen Retter und Herrn an, indem du ihm deine Sünden bekennst und ihm sagst, und Herr Jesus, nicht mehr ich, sondern du sollst der Herr in meinem Leben sein. Das ist ganz entscheidend dafür, dass wir auch ein tieferes Verständnis von dem bekommen können, was die Bibel lehrt. Übrigens, die Bibel, die lehrt uns auch, dass längst nicht alle Pharisäer und Schriftgelehrten so waren und Jesus total abgelehnt haben. Wir lesen nämlich in Johannes 3 auch vom Nikodemus. Der Nikodemus, der wird sogar als der Lehrer Israels bezeichnet. In Johannes 3, Vers 10 ist das so. Und der kam eines Nachts zu Jesus und fragte ihn: Wir wissen, dass du von Gott gesandt bist. Denn niemand kann diese Wunder tun, wo du tust, und niemand kann so lehren, wie du lehrst. Es ist gut möglich, dass Nikodemus genau nach dieser Begebenheit, wo er Jesus angefangen hat, in Gleichnissen zu lehren, dass er in der Zeit zu Jesus gekommen ist. Es ist interessant, Jesus hat sich ihm gegenüber nicht verschlossen. Er kam mit dieser Frage in seinem Herzen: Was muss man tun, um in das Reich Gottes zu kommen? Und Jesus hat sich ihm gegenüber nicht verschlossen, sondern hat ihn genauso belehrt, wie er es sich gewünscht hat. Auch wir, die wir Jesus Christus in unser Leben aufgenommen haben, die wir Jesus als unseren Herrn und Retter anerkannt haben, wir dürfen das Vorrecht haben, ein tieferes Verständnis zu bekommen über das, was das Reich Gottes ist. Gott öffnet uns das Verständnis dafür. Wie genau können wir das Verständnis dafür haben, dass wir wissen können, was die Geheimnisse vom Reich Gottes sind? Ganz klar, wir können das durch die Bibel, durch das Wort Gottes haben. Das Wort Gottes, welches vom Heiligen Geist inspiriert ist. Aber jetzt passiert ja noch etwas Interessantes. Zu dem Zeitpunkt, wo wir Jesus in unser Leben aufnehmen, ihn als unseren Retter und Herrn anerkennen, da kommt ja Jesus durch den Heiligen Geist in unserem Herz wohnen. Und jetzt haben wir den Heiligen Geist in unserem Herzen, in uns, und das Wort Gottes, die Bibel, ist vom Heiligen Geist inspiriert. Und dadurch können wir ein richtiges Verständnis vom Wort Gottes bekommen. Der Heilige Geist, der öffnet uns das Verständnis, was Gott uns durch die Bibel sagen will. Der Heilige Geist öffnet uns das Verständnis dafür, was Gott in der Weltgeschichte tut. Nämlich vieles davon ist ja in der Bibel schon vorhergesagt. Der Heilige Geist öffnet uns das Verständnis, wie Gott auch in unserer Zeit und auch in der Zukunft handeln wird. Gott möchte uns durch seinen Geist ein vertieftes Verständnis geben, wie Gott seine Königsherrschaft ausübt. Und jetzt können wir natürlich uns auch fragen, was bringt das uns, wenn wir einfach ein tieferes Reich Gottes Verständnis haben? Was bringt das uns? Es bringt uns viel. Jesus selbst sagt uns das, was uns das bringt. In den Versen 11 und 12, da lesen wir: Weil es euch gegeben ist, die Geheimnisse des Reiches der Himmel zu verstehen, jenen aber ist es nicht gegeben, denn wer hat, dem wird gegeben und er wird Überfluss haben. Sprich, wenn wir verstehen, was das Reich Gottes für uns bedeutet, dann haben wir ein Leben im Überfluss. Der Glaube an Jesus und das daraus resultierende Reich Gottes Verständnis, das hat zur Folge, dass wir ein Leben im Überfluss führen können. Nicht unbedingt im materiellen Überfluss, aber im Sinne von vom Leben. Leben im Überfluss. Ganz entsprechend heißt es auch an anderer Stelle in der Bibel, in 1. Johannes 5, Vers 12: Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Und wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht. Oder in Johannes 10, Vers 10, da sagt Jesus: Ich bin gekommen, dass sie das Leben im Überfluss haben. Wir wollen dem ein bisschen genauer nachgehen. Worin genau besteht der Zusammenhang vom Reich Gottes Verständnis? Wir verstehen, was das Reich Gottes ist, und dem, dass wir ein Leben im Überfluss haben. Wie genau sieht da die Connection aus? Wie genau ist da der Zusammenhang? Nun, durch den Glauben haben wir das Reich Gottes Verständnis, dass wir erkennen können, Gott hat die ganze Welt geschaffen. Durch Gott ist alles entstanden, was hier ist, was wir sehen. Auch wir haben Gott unser Leben zu verdanken. Das ist ein Teil vom Reich Gottes Verständnis, was wir durch den Glauben haben. Und das hat für uns eine ganz wunderbare praktische Folge. Nämlich wir können wissen, wir sind nicht zufällig da, sondern wir sind von Gott geschaffen. Wir sind von Gott gewollt und wir sind von Gott geliebt. Wir sind kein Produkt des Zufalls. Eine wunderbare Sache. Wir sind gewollt, wir sind geliebt. Gott hat einen Plan mit uns. Wir sind kein Produkt des Zufalls. Und dann verstehen wir noch einen anderen Teil vom Reich Gottes durch den Glauben an Jesus Christus. Nämlich, dass Jesus Christus für uns sündige Menschen starb am Kreuz von Golgatha, damit wir durch ihn Vergebung der Sünden haben können. Und er ist von den Toten auferstanden. Ja, und das ist eine ganz wunderbare Folge dann für uns, wenn wir die Vergebung der Sünden angenommen haben, dass wir versöhnt sein dürfen mit Gott. Wir dürfen Frieden haben mit Gott. Wir müssen nicht so in einem Hamsterrad drinstehen, wo wir uns ständig fragen, wie können wir leben, dass Gott mit mir zufrieden ist? Nein, Gott ist zufrieden mit uns, wenn wir Jesus haben. Dann haben wir Frieden mit Gott. Wir dürfen versöhnt sein mit Gott. Wir müssen nicht mehr das Gericht Gottes fürchten. Etwas Wunderbares. Vergebung der Sünden zu haben, hat auch für uns zur Folge, dass wir unser Leben mit einem gereinigten Gewissen leben können. Übrigens, wir wollen ja nicht nur die Vergebung im Hinblick auf Gott leben, sondern auch die Vergebung und Versöhnung im zwischenmenschlichen Bereich. Und wenn wir dort Vergebung immer wieder in Anspruch nehmen, wo wir um Vergebung bitten, Gott oder unsere Mitmenschen, da können wir mit einem gereinigten Gewissen unser Leben führen. Wer weiß, was das bedeutet, mit einem beladenen Gewissen sein Leben zu führen, der weiß, das ist kein Leben im Überfluss. Das ist ein Leben mit einem schweren inneren Rucksack. Und durch Jesus Christus dürfen wir ein gereinigtes Gewissen haben. Wunderbar, Leben im Überfluss. Ein weiterer Punkt vom Reich Gottes Verständnis ist das Wissen darum, dass Jesus, unser König, alle Macht hat im Himmel und auf Erden. Jesus ist ja, nachdem er von den Toten auferstanden ist, zu seinem Vater in den Himmel zurückgekehrt und hat sich zur Rechten Gottes gesetzt. Und dort sitzt er nun. Dort hat er alle Macht im Himmel und auf Erden. Und das Schöne ist, diese Macht, die hat er nicht einfach nur für sich alleine, sondern diese Macht möchte Jesus auch für uns einsetzen. In der Heiligen Schrift, da lesen wir nämlich davon, dass wir im Gebet uns an Jesus wenden dürfen. Wir dürfen ihm alle unsere Sorgen bringen. Und er verspricht, und ich werde für euch sorgen. Und ich werde für euch sorgen. Wir dürfen im Gebet vor den Thron der Gnade kommen und Barmherzigkeit und Hilfe finden zur rechten Zeit. Eine wunderbare Verheißung ist das. Und das lässt uns sehr viel entspannter unser Leben führen. Wenn wir wissen, nicht ich muss immer für mich sorgen. Ich bin auf mich selbst angewiesen. Ich selber bin meines Glückes Schmied. Nein, wir dürfen wissen, in all unseren Problemen und Sorgen haben wir einen allmächtigen Herrn, der sich gern für uns einsetzt. Zu ihm dürfen wir kommen im Gebet und wir dürfen vertrauensvoll unser Leben führen, weil wir wissen, zur rechten Zeit wird er auf rechte Weise auch in unserem Leben handeln. Und vor allem gibt uns das göttliche Reich Gottes Verständnis auch deshalb Weisheit und eine große Hilfe in unserem Leben, weil wir wissen, Jesus wird eines Tages wiederkommen. Hier auf der Erde. Sichtbar wird er wiederkommen. Mit Macht und Herrlichkeit. Und dann wird er ein Reich aufrichten vom Frieden. Ein Reich aufrichten, wo Gerechtigkeit wohnt. Das gibt uns eine wunderbare Zukunftsperspektive. Und gerade wenn wir im Hinblick auf unsere Zukunftsperspektive, die wir haben, überlegen, was für Sorgen haben wir da und was genau ist unsere Zukunftsperspektive? Als Gläubige haben wir eine wunderbare Perspektive. Jesus kommt wieder. Wir müssen nicht denken, die Viren, die sich da so verbreiten, das ist das, der große Weltuntergang und dann müssen wir Panik schieben. Nee, wir können einen Blick weiter drüber hinaus werfen. Ja, die Viren mögen kommen, wie sie kommen, aber wir wissen, Jesus kommt wieder und jetzt können wir fröhlich sein, trotz all der Viren. Oder die Börsen können abstürzen, wie sie wollen. Das mag zutreffen, aber wir können einen Blick weiter drüber hinaus werfen. Und wenn die Börsen ganz am Boden sind, Jesus kommt irgendwann wieder. Das ist eine wunderbare Zukunftsperspektive. Oder wenn die Politiker irgendwelche Gesetze oder Dinge erlassen, wo Gegner unseren christlichen Glauben sind und wo wir denken, die Entwicklungen sind nicht gut. Die Politiker können diese Gesetze und Erlasse erlassen. Wir können trotzdem fröhlich sein, weil wir wissen, Jesus kommt wieder. Wir müssen zu keinem Zeitpunkt unseres Lebens in Panik und Hysterie verfallen im Hinblick auf die Zukunftsperspektive, weil wir eine wunderbare Zukunftsperspektive haben. Jesus kommt wieder. Mögen noch so viele negative Ereignisse in der Weltgeschichte geschehen. Wir haben die Perspektive, unser Herr kommt wieder. Und wenn er kommt, dann wird das ein riesengroßes Freudenfest sein. Ja, Jesus als Retter und Herrn zu kennen. Und mit der Reich Gottes Perspektive zu leben, wo er uns lehrt in seinem Wort, das ist ein großes Vorrecht. Das gibt uns ein Leben in Fülle. Als die Jünger mit Jesus unterwegs waren, da waren sie ja Augenzeugen und Ohrenzeugen von großartigen Tatsachen. Sie waren Augen- und Ohrenzeugen von dem, das sich erfüllt hat, was die alttestamentlichen Propheten vorhergesagt haben. Die Wunder, die geschehen sind und viele andere Dinge. Die Jünger, die haben Jesus anerkannt als Messias und kamen in den Genuss, Jesus ganz persönlich zu erleben, wie er über das Reich Gottes lehrt. Jesus sagt von daher in den Versen 16 und 17, aber glückselig sind eure Augen, dass sie sehen und eure Ohren, dass sie hören. Denn wahrlich, ich sage euch, viele Propheten und Gerechte haben zu sehen begehrt, was ihr seht und haben es nicht gesehen. Und zu hören, was ihr hört und haben es nicht gehört. Die Propheten vom Alten Testament und die Gerechten, die haben nur andeutungsweise gesehen, schattenhaft haben sie nur in die Zukunft gesehen, was einmal des Messias alles tun wird und was das für die Menschen bedeuten würde. Es wäre das Höchste der Gefühle für sie gewesen, wenn sie das auch live so miterlebt hätten, so wie es die Jünger miterlebt haben. Von daher war das ein riesengroßes Vorrecht für die Jünger, das alles mitzuerleben. Deshalb sagt Jesus zu seinen Jüngern auch, glückselig seid ihr. Wir erleben Jesus auch, nicht ganz so wie die Jünger ihn erlebt haben, aber auch wir dürfen Jesus miterleben, weil Jesus ein lebendiger Gott ist. Er setzt sich heute auch für uns ein. Und das ist für uns eigentlich auch ein Riesenvorrecht. Wir können genauso glückselig sein wie die Jünger damals, weil wir Jesus Christus kennen dürfen, wie er in unserem Leben handelt und was für positive Auswirkungen der Glaube an ihn in unserem Leben hat. Wir dürfen glückselige Menschen sein. Viele Menschen in unserer Gesellschaft, die gehören nicht zu diesen glückseligen Menschen, weil sie kein Verständnis dafür haben, wer Jesus Christus ist. Und ich bin überzeugt, viele Menschen in unserer Gesellschaft sind nicht an Jesus gläubig aus dem Grund, weil sie genau wüssten, wer Jesus ist und was er ihnen geben könnte, und sie lehnen ihn trotzdem ab, so wie damals die Pharisäer und Schriftgelehrten. Nee, ich bin überzeugt, viele Menschen in unserer Gesellschaft glauben nicht an Jesus Christus aus dem Grund, weil sie kein klares Verständnis darüber haben, wer Jesus Christus ist. Sie haben vielleicht ein bisschen schattenhafte Ahnung von dem, wer Jesus Christus ist. Viele Menschen in unserer Gesellschaft haben auch ein falsches Verständnis davon, wer Jesus Christus ist, weil sie ihre Informationen vielleicht über Jesus von den Medien beziehen oder von den Leuten, die irgendeine verdrehte Ansicht haben über Jesus Christus. Und dann holt man sein Verständnis von Jesus Christus vom Hörensagen, und dieses Hörensagen ist nicht unbedingt das Richtige. Und das ist ein großes Problem, dass viele Menschen in unserer Gesellschaft nur eine schattenhafte Ahnung und kein klares Verständnis über Jesus Christus haben. Und dieses klare Verständnis haben wir durch die Bibel. Wir dürfen dieses Verständnis haben, und damit unsere Mitmenschen in unserer Gesellschaft ein Verständnis darüber bekommen, ist etwas wichtig. Nämlich, dass wir ihnen helfen, ein klares Verständnis von Jesus Christus dass sie ein klares Verständnis bekommen können. Das sind wir gefragt, dass wir ihnen die Botschaft von Jesus Christus verkündigen. Und wie gehen wir das an? Weil da dürfen wir kreativ sein. Jeder hat so seine persönlichen Wege, wie man die Botschaft von Jesus weitergeben kann. Aber in etwas wollen wir klar sein. Nämlich, wir wollen klar sein in dem, dass wir die Wahrheit bezeugen im Hinblick von Jesus Christus. Wir wollen am Wort Gottes keine Abstriche machen. Und eine ganz wichtige Voraussetzung dafür ist, dass die Leute uns auch die Botschaft abnehmen, ist, dass wir selber begeistert sind, dass wir selber erfüllt sind von der Freude über das Wort Gottes, über Jesus Christus. Achten wir mal drauf. Wenn wir selber begeistert sind von Jesus, wer er ist, was er für uns getan hat, was er für uns tut, dass wir ihn erfahren können, dass er uns eine Zukunftsperspektive gibt. Wenn diese Freude unser Herz füllt, dann ist es etwas anderes, wie wenn wir so nach außen strahlen. Glaube, da muss man so viel machen und es ist schwierig und so viel Pflicht, was uns da aufgebürdet ist. Kann man keinen Menschen für Jesus gewinnen. Aber wenn die Freude über Jesus und über sein Wort unser Herz erfüllt, dann hat das Auswirkungen nach außen. Wir dürfen Diener der Freude sein. Und als Diener der Freude wollen wir uns verstehen und als Diener der Freude das Wort Gottes und Jesus Christus bekannt machen. Und jetzt, wenn wir uns auf diese Weise mit einem freudigen Herzen uns einsetzen für die Verbreitung vom Wort Gottes, wird es passieren, dass Menschen die Botschaft von Jesus Christus verstehen, aber unterschiedlich darauf reagieren. Es gibt Leute, die verstehen ganz glasklar, wer Jesus ist und was sie jetzt als nächsten Schritt machen sollten, dass sie sich bekehren sollten, aber sie wollen nicht. Aber sie wollen nicht und verstocken selber ihr Herz. Da dürfen wir Jesus als Vorbild nehmen. Wir müssen solche verstockten Menschen, die einfach nicht hören wollen, die müssen wir nicht ständig weiter bearbeiten und die verschlossene Tür versuchen einzurennen. Wenn man eine verschlossene Tür einrennt, dann macht man sich nur einen Kopf kaputt und so. Und das ist ein bisschen schade. Die Spitäler haben genug anderes Zeug noch zu tun. Da dürfen wir Jesus als Vorbild nehmen. Wenn jemand nicht hören will, dem müssen wir nicht weiter bedrängen mit etwas, wo er gar nicht hören will. Aber wenn eine Tür verschlossen ist, da können wir uns sehr gerne auf die Suche machen nach weiteren Türen, die vielleicht leichter aufgehen oder die offen sind. Und wo Menschen offene sind, da müssen wir uns nicht vergeblich an ihnen arbeiten, sondern die nehmen dann das Wort Gottes gerne auf. Und dann dürfen wir auch miterleben, wie Menschen zum Glauben an Jesus Christus kommen, wie Menschen zum Leben im Überfluss durchdringen. Ja, das ist unser großes Anliegen, dass noch viele Menschen dieses Glück erfahren, diese Glückseligkeit erfahren, die wir erfahren haben. Und dafür wollen wir uns von Gott brauchen lassen. Amen. Ich möchte noch beten. Himmlischer Vater, wir danken dir ganz herzlich dafür, dass du deinen Sohn Jesus Christus auf die Erde gesandt hast, um uns zu erlösen, um uns überhaupt die Gemeinschaft mit dir zu schenken. Ganz herzlichen Dank, Herr Jesus Christus, dass du zur Rechten Gottes sitzt, dass du dich für uns verwendest, dass wir in all unseren Problemen und Nöten uns an dich wenden dürfen. Ganz herzlichen Dank auch, dass wir dich wieder erwarten dürfen, dass du unserem Leben eine Zukunftsperspektive gibst, dass wir zu keinem Zeitpunkt unseres Lebens in Panik oder Hysterie verfallen müssen, weil die Zukunft dunkel wäre. Nein, mit dir vor Augen ist unsere Zukunft hell. Mit dir vor Augen können wir unser Leben mit Freude führen. Und wir bitten dich, dass du uns gebrauchst, dass noch viele Menschen auch in unserem Umfeld, in unserer Gesellschaft erkennen dürfen, wer du bist und zur Umkehr finden dürfen, zur Erkenntnis der Wahrheit und das Leben erfahren können, wo ein echtes Leben ist, das Leben im Überfluss. Amen.